Die Lesung steht in Epheser 4, die Verse 1 bis 16. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es in Psalm 68, 19, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe.
Ich würde am Anfang beten. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du mich leitest in dieser Botschaft, dass ich Überflüssiges weglasse und dass du mir zeigst, was wichtig ist, Herr, Heiliger Geist. Und öffne du unsere Herzen und Ohren, dass wir, ja, dass das bei uns ankommt, was für uns, für jeden Einzelnen heute wichtig ist, Herr. Amen. Mein Bruder ist Pfarrer, jetzt im Ruhestand, aber viele Jahre Pfarrer in Bad Blankenburg. Jetzt wohnt er so zwischen Bonn und Köln. Ab und zu ruft ihn seine Landeskirche, um Gottesdienstvertretung zu machen. Da macht er mitunter, fährt er also über 500, ich weiß nicht, jetzt sind es vielleicht sogar 600 Kilometer, um dann nach Bad Blankenburg zu fahren und hält dort sogar am Sonntag manchmal drei Gottesdienste hintereinander. Riesenaufwand. Das letzte Mal hat er mich besucht, habe ich gesagt, Andreas, wie viel waren denn in den Gottesdiensten, wo die ja alle gewusst haben, dass er extra von so weit her kommt. Er hat gesagt, in dem einen waren es 7, in dem anderen so 9 und bei der anderen mit Mitarbeitern 12. Ich habe dann nicht viel dazu gesagt, aber ich dachte so in meinem Herzen, das kannst du glatt vergessen. Ist das heute noch Kirche? Kirche, ist das nicht eher ein Auslaufmodell? Wie ist das mit Gemeinde? Wir haben ja so ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Gemeinde. Also wenn ich so an meine Kindheit, Jugendzeit und auch bis heute an Gemeinde denke, da bin ich immer wieder begeistert. Schon zu DDR-Zeiten war für mich Gemeinde ein Schutzraum, wo Kommunismus und Sozialismus uns keine Luft gelassen hat. Da durfte ich in Gemeinde mit meinen Gaben und Fähigkeiten sein. Ich war angenommen, ich hatte Brüder und Schwestern, wir konnten miteinander zusammenstehen. Eine kostbare Zeit in der Jugendzeit, die vielen Diakone und Jugendarbeiter, die uns ermutigt haben, im Glauben weiterzugehen. Bis heute ist für mich Gemeinde einfach cool. Und wenn ich manchmal im Urlaub bin oder irgendwo andere Leute kennenlerne und ich so ein bisschen erzähle, eben von meiner Gemeinde, dann sagen die immer, du bist wohl dort Pfarrer. Nee, ich habe gesagt, ich bin nur Gemeindemitglied, aber es ist meine Gemeinde. Ich kenne aber auch Menschen, die nicht mehr in die Gemeinde gehen, weil sie verletzt worden sind, vielleicht sogar manipuliert, enttäuscht worden sind von dem, was sie eigentlich von Gemeinde erwarteten. Und ich denke auch an Menschen, die zwar eine Gottesbeziehung haben, die sogar wirklich mit Jesus leben, aber überhaupt keine Sicht für Gemeinde haben. Für sie ist Gemeindeleben und Gottesdienst überhaupt nicht etwas, was für sie wichtig ist. Also wir haben so ganz unterschiedliche Erfahrungen. Aber es geht ja heute um die Frage, was ist denn nun eigentlich Gemeinde? Was ist ihre Aufgabe? Da möchte ich ein bisschen vom Urschleim anfangen. Wie war denn das zu Jesu Zeiten? Jesus hat ja eigentlich gar nicht so sehr viel dazu gesagt, wie Gemeinde sein sollte. Er hat viel gelehrt über Jüngerschaft. Er hat viel gelehrt über das, wie wir leben sollen, wie wir Jesus, wie wir ihm nachfolgen sollen. Aber er hat kein Konzept gebracht, wie eine Gemeinde aussehen sollte. Und als Jesus dann zurückgegangen ist zum Vater und dann der Heilige Geist kam, passierte etwas. Über 3000 Menschen kamen damals zu Pfingsten zum Glauben an Jesus. Und die Jünger damals hatten damit schon eine echte Herausforderung, weil sie dachten, ja, wie sollen wir denn das jetzt handeln? Wie sollen wir denn das im Griff kriegen mit so vielen neuen Nachfolgern in Jesus? Wer hat was zu sagen? Wie wollen wir uns treffen? Wie ist das mit der Gemeinschaft? So einfach war das nicht. Sie hatten vielleicht nur die Erfahrungen, wie sie sie selber hatten, dass sie früher in den Tempel gegangen sind. Und als Juden, Christen sind sie ja das dann auch noch später. Aber sie mussten neue Wege finden. Gott sei Dank hatten sie eben den Heiligen Geist, der sie darin leitete. Und so ist das so spannend, wie so Gemeinde sich entwickelte. Also ich denke, zuerst haben die sich wirklich eben in den Häusern getroffen, bei den Familien. Und ich denke, das sollten wir heute ganz neu bedenken. Familien waren groß, hatten viele Kinder, hatten viele Bedienstete, da wurden andere dazu eingeladen. Und dort kam man zusammen, um miteinander über das zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, was er ihnen gelehrt hat. Und das steht auch da am Anfang in der Apostelgeschichte, was die dort miteinander gemacht haben. Sie haben gebetet füreinander oder für andere, die zum Glauben kommen sollten. Sie haben miteinander das Abendmahl gefeiert, um immer wieder daran erinnert zu werden, an das Kostbare, was sie empfangen hatten. Sie haben die Lehre weitergegeben, die sie selber von Jesus gehört haben. Und sie haben miteinander Gemeinschaft gehabt. Gemeinschaft in dem Sinne, dass sie einander getragen haben. Und dann ist das so spannend, wie der Gemeinde es in Bewegung kommt. Natürlich hatten sie Probleme, Auseinandersetzungen. Was sollen wir denn von unserem Althergebrachten aus unserem Judentum übernehmen und was müssen wir lassen, weil es uns eher wieder ins Gesetz zurückbringt? Ja, sie erlebten dann auch Verfolgung und mussten sich damit auseinandersetzen. Und es kamen natürlich auch die Irrlehren auf. Was hat Paulus alles darüber geschrieben? Die Irrlehren, die all das, was eigentlich das Zentrum des Glaubens ausmachte, aufweichen sollten und zerstören. Aber Gemeinde damals war immer im Wachstum, bis irgendwann Gemeinde Staatsreligion wurde. Reiche Gemeinden, große Kirchen mit viel Macht. Und Fürsten und Könige benutzten letztendlich den christlichen Glauben für ihre Zwecke und auch für ihre Kriege. Und umgedreht versuchte natürlich Kirche damals auch, Einfluss zu nehmen auf weltliche Dinge. Und heute überlegen wir uns manchmal, tja, wenn wir zurückdenken nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, was da alles so lief, denken wir an unsere Zeit im Nationalsozialismus, was die deutsche Kirche da bewirkte. Was hatte das noch mit Jesus zu tun? Ist das noch Kirche? Und das, was wir heute erleben als Institution Kirche, da sind wir mitunter auch zutiefst erschrocken, weil wir das Gefühl haben, sie passt sich der Welt an, sie will der Welt gleich sein, nicht Salz, was mitunter auch brennt und wehtut, sondern angepasst, wo jeder an alles glauben kann, was man sich so vorstellen kann, aber nicht mehr an die Mitte, an das Zentrum, an das Fundament. Allein ist Jesus der Weg, die Wahrheit zum Vater. Tja, Kirche, Auslaufmodell. Nein, das Besondere ist, dass Jesus nach wie vor in dieser Kirche, in diesem all der Kirchen überhaupt, wirkt und handelt. Dass es immer wieder Aufbrüche gibt, Erneuerung, Erweckung. Manchmal ist es sogar so, dass eine katholische Kirche lebendiger ist wie manche Pfingstgemeinde. Ist doch verrückt. Also Gottes Geist wirkt ganz unabhängig davon, ob ich eine freie Gemeinde bin oder eine ehemalige oder eine alte kirchliche Gemeinde, katholische oder wie. Das spielt gar keine Rolle. Es geht oft nur darum, ob es Menschen gibt, die sich öffnen für Gottes Wirken. Ja, und nochmal diese Frage, wie das so ist. In der Bibel steht, dass letztendlich Gemeinde bezeichnet wird als Leib Christi. Wir können das im Korintherbrief oder im Epheserbrief nachlesen. Gibt es ganz viele Stellen, wo es heißt, die Gemeinde ist der Leib Christi und die dazugehören seine Glieder. Warum heißt es so? Also im 1. Korinther 12, Vers 27, da steht, aber ihr seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Als Jesus in dieser Welt gelebt hat, war sein Auftrag, den Menschen zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Er hat ihnen deutlich gemacht, Leute, Reich Gottes ist angebrochen. Es wird einen ganz neuen Weg geben, wo alle Welt wieder zurück zum Vater kommen kann. Ich zeige euch diesen Weg und ihr müsst euch nur auf mich hin den Weg folgen, dann dürft ihr das erfahren. Und das hat er gelebt mit einer vollkommenen Hingabe bis ans Kreuz. Und als er zurückgegangen ist zum Vater, war damit der Auftrag nicht zu Ende, sondern er hat diesen Auftrag, dass Reich Gottes gebaut wird in die gesamte Welt, hat er der Gemeinde anvertraut. Wir haben den Auftrag, Reich Gottes zu bauen. Und in der Gemeinde wirkt er durch seinen Heiligen Geist. Und in der Gemeinde ist Kraft und Vollmacht. Dazu möchte ich euch jetzt noch ein paar Punkte sagen, wo ich denke, warum Gemeinde als Leib Christi bezeichnet wird. 7 Punkte, dass ihr wisst, wie lang es geht. Erstens, ich weiß nicht, ob uns das wirklich bewusst ist, aber mit der Taufe gehören wir zum Leib Christi, ob du das willst oder nicht. Mit der Taufe gehörst du zum Leib Christi. Das zweite ist, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind seine Glieder. Im Epheserbrief steht es 4, 15 bis 16, Christus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Was heißt denn das? Ich will das mal so ein bisschen deutlich machen mit dem, was wir vielleicht heute viel näher kennen. Im medizinischen Bereich gibt es die Transplantation. Vielleicht hat mancher sogar sowas erlebt. Transplantation, dass ein Organ transplantiert wird, weil das eigene kaputt ist. Auch ein Körperteil kann transplantiert werden, in der Hand, in den Arm. Ich habe das schon diese Woche im Glaubenskurs, da hatte ich selber so einen Arm gebastelt, der sah aber nicht so sehr schön aus. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, du Ingrid, du hast da so ein bisschen Beziehung zum Intersport. Kannst du nicht mal fragen, ob wir da von so einer Puppe irgend so ein Gelenk kriegen? Die hat das wirklich gemacht, so ist meine Frau, ne? Ist die dorthin und da haben die extra so eine Puppe auseinandergebaut. Also wenn ihr jetzt im Intersport vorbeigeht, fehlt der einen Puppe der Arm. Und ich habe den auch mal mitgebracht. Für was habe ich denn eigentlich meine Brille? Ihr seht ja mal so von so einer Schaufensterpuppe so einen Arm, ne? Da ist alles dran. Aber ihr wisst, wenn so ein Glied oder so ein Arm oder ein Organ eingepflanzt wird, das ist wichtig, dass das mit allem wieder in Verbindung mit dem Leib kommt. Also das Blut muss wieder fließen, die Nerven müssen verbunden werden, die Sehnen müssen verbunden werden, die Muskeln müssen verbunden werden. Alles muss wieder verbunden werden, dass dieses Organ mit all dem durchflossen wird von Kraft und Lebensstrom. Wenn das nicht funktioniert, wird das Organ wieder abgestoßen. Es wird nicht funktionieren. Und ich denke, das ist genauso in unserem Glauben als Glieder, die wir zu diesem Leib gehören. Es gibt viele, die sind noch so angeklammert am Leib Christi. Aber ich muss eine Verbindung haben zum Leib Christi. Das heißt, diese Ströme, Gottes Geist und seine Liebe müssen durchfließen. Und das geschieht in der Gemeinde. Durchs Abendmahl, durchs Wort, durch den Lobpreis, durch vieles mehr, dass ich das empfange, um ein Glied an diesem Leib zu sein. Es gibt manche, die sagen, ich brauche die Gemeinde nicht. Ich kann auch so gut Christ sein, leben. Aber das ist eigentlich eine Idiotie. Also jeder Krankenpfleger wird sagen, oder jeder, der im medizinischen Beruf ist, wenn ein Organ oder so ein Körperteil nicht wirklich am Leib ist, also die Verbindung hat, ist dieses Körperteil tot. Lebt nicht. Es muss uns bewusst sein, wenn wir nicht diese Beziehung und die Verbindung in die Gemeinde hineinleben, sind wir ein Todesglied. Es gibt auch viele, die sagen, ach, ist alles, ich will es noch ein bisschen anders erklären. Nochmal zurück zu den Organen der Transplantation. Nicht nur, dass dieses Organ verbunden werden muss mit dem Leib. Das Organ hat natürlich auch einen Zweck. Wenn ich eine neue Niere bekomme, muss das funktionieren. Dass im Grunde genommen mein Blut gereinigt wird. Und wenn diese Niere nicht funktioniert, wenn sie nicht ihre Aufgabe übernimmt, ist sie sinnlos. Wenn ich eine Hand oder einen Arm neu bekomme, dann muss diese Hand handlungsfähig sein, also in Bewegung kommen. Sonst ist dieses Glied nutzlos. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das wissen, dass wir einen Zweck haben, eine Aufgabe in der Gemeinde Jesu. Und das ist aber ganz vielseitig. Das Tolle ist, jetzt komme ich schon zum Punkt 3, dass in diesem Leib Christus wirkt, mit seiner ganzen Macht, so steht es in seinem Wort. Im Epheser 1, 22 bis 23 steht, er, der das All erfüllt, wirkt in ihr mit der ganzen Fülle seiner Lebensmacht. Mit der ganzen Fülle seiner Lebensmacht. Ist uns das bewusst, dass in der Gemeinde Jesu er mit seiner Macht wirkt und letztendlich dann auch in uns. Und wir erleben das in Situationen, wo vielleicht Krisenzeiten sind, denken wir an die Wende zurück, dass die so friedlich war in Deutschland, in der DDR, dass es da kein Blutvergießen gab. Dass durch Kerzen, Gebete und Gottesdienste eine Diktatur zerbrochen ist, das ist die Macht gewesen in Christus. Und auch wir erleben das, dass Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir das neu erkennen und wenn wir in den Gottesdienst gehen oder Gemeinde mit einem Ansatz mal sehen, was sie da heute wieder schön predigen oder zu sagen, ich bin hier ein Teil, ich bete dafür, ich trete dafür ein, dass sich Christus in dieser Gemeinde verherrlichen kann. Punkt 4. Die Mitglieder, also wir, die wir zu dem Leib Christi gehören, bezeugen der Welt, dass Christus lebt. Menschen, die nicht glauben und zu uns kommen, sollen an uns erkennen, Glaube und Christus ist wahr. Denk an einen jungen Mann, der viele Jahre im Kinderheim gelebt hat und dann mal hier eingeladen worden ist in die junge Gemeinde. Und da hat er gesagt, ich bin so berührt. Ich habe an dem, wie die junge Gemeinde miteinander umgegangen sind, die Jugendlichen, wie sie mich mit einer Liebe und Offenheit begegnet sind, habe ich gespürt, dass es Christus geben muss. Tolles Zeugnis für die junge Gemeinde. Wir dürfen das bezeugen und es ist auch unser Auftrag, dass wir eben nicht nur sagen, ach, Gottesdienst, da geht es darum, dass wir bis zur nächsten Woche wieder durchhalten, sondern es geht darum, dass wir sagen, wir sind gesegnet und werden zugerüstet, um in dieser Welt, in der wir wieder hineingehen, Licht sind. Botschafter an Christi Stadt. Tja, und Mitglieder des Leibes besitzen eine Vielzahl von Gaben. Das können wir auch nachlesen im Konterbrief. Ne? Was wir da alles hören von diesen Gaben, von Gaben der Prophetie. Ich habe das immer alles hier aufgebaut. Apostel, Evangelisten, Seelsorger, Lehrer, Missionare, Diakonie, Hirtenamt, Propheten. Also wir haben eine unheimliche Fülle von Gaben. Und heute sind vielleicht auch die Gaben wieder... Es kommt viel mehr noch dazu, was wir vielleicht damals als Apostel bezeichnet haben, sind vielleicht heute Pioniere oder auch der Hausmeister ist eine Gabe, die er einbringt in die Gemeinde. Vieles gehört dazu. Und dass wir in der Gemeinde füreinander da sind, das ist so ein großes Geschenk, so eine Qualität. Ich halte auch nichts davon von jungen Kirchen, wo nur junge Leute zusammen sind, weil wir gehören zusammen. Alt und Jung gehören zusammen. Die Alten sollen zum Segen für die Jungen sein. Ich finde es immer schön in der geistlichen Begleitung, wenn junge Männer oder junge Leute zu mir kommen, die gerade im Prüfungsstress sind und denken, sie müssen die besten Sensoren bringen. Da sage ich, Leute, haltet den Ball flach. Es geht um ganz andere Dinge in der Welt. Seid entspannt. Weil wir schon eine Lebenserfahrung haben und können junge Menschen darin ermutigen in ihrem Leben. Und umgedreht brauche ich die jungen Menschen, die einfach mit ihrem frischen Glauben mich lebendig halten. Wir brauchen uns einander im Dienen füreinander da sein. Und diese Gaben sind so wertvoll. Jeder von uns hat irgendwo eine Gabe empfangen. Und manchmal muss man sich vielleicht auch so ein bisschen rantasten und sagen, mal gucken, was kann ich denn hier machen? Ich sage ja, ich habe als junger Mensch als erstes in der Kirche geheizt. Damals musste man noch heizen, da wurde es richtig heiß. Heute mache ich andere Sachen. Aber versteht ihr mich, wir dürfen mit diesen Gaben in der Gemeinde dienen. Das Tolle ist, dass wir als Mitglieder am Leib Christi verbunden sind mit allen Gemeinden, in der gesamten Welt, überall, wo ich hinkomme, finde ich Brüder und Schwestern, Väter und Mütter. Das hat kein anderer. Es ist krass. Ich bin nicht allein. Und wir dürfen auch wissen, wenn wir in einer Gemeinde angedockt sind, stehe ich auch unter dem Schutz Christi. Er sagt das. Ich glaube, dass ich nur durch das Leben in der Gemeinde zu dem werde, was Jesus mit mir vorhat. Und ich bin dankbar dafür. Und vielleicht solltet ihr auch mal darüber nachdenken, was ist das, was ich alles schon empfangen habe. Es kann sein, dass du vielleicht überlegen musst, wo bin ich Mitglied, wo gehöre ich dazu? Und es ist wichtig, dass wir das uns überlegen müssen, wo wir verbindlich dazugehören. Da gibt es auch Kriterien. Und das ist wichtig, dass wir wissen, dass Christus das Zentrum ist in einer Gemeinde. Es ist wichtig zu wissen, ob ich in dieser Gemeinde wirklich aufdanken und gestärkt werde. Es ist wichtig, dass ich als Familie weiß, ob meine Kinder dort im Glauben ermutigt werden und hineingenommen werden in das Gemeindeleben. Es ist wichtig, dass Christus das Fundament ist in dieser Gemeinde und nicht irgendwelche Aktionen. Es ist alles unwichtig. Wichtig ist, dass Christus und das Wort Gottes das Zentrum ist der Gemeinde. Und dann, wenn ich das gefunden habe und sage, das ist die Gemeinde, wo ich das empfange, sollte ich verbindlich dazugehören und sagen, ich gehöre dazu, nicht nur Weihnachten und Ostern. Wisst ihr, manchmal geht es mir auch so, dass ich sage, ach, gehst du heute mal nicht in den Gottesdienst oder dir ist es nicht so gut. Ein guter Freund von mir, der seine Frau schwerst krank war, ja, also lange Zeit, hat gesagt, ich muss früh um 6 aufstehen, dass ich 9:30 hier zum Gottesdienst bin. Aber es ist mir so wichtig, die Gemeinde, dass ich gestärkt werde. Das hat mich beschämt, zu sagen, warum soll ich dann, wenn es mir gut geht, auf das verzichten. Und als letztes, ich glaube, dass die Institution Kirche irgendwann mal nicht mehr sein wird, aber der Leib Christi wird sein. Das habe ich als junger Mensch, als Bausoldat erlebt bei der Armee, wo ja unterschiedlichste Christen zusammen waren, miteinander gebetet haben, Wort Gottes gelesen und uns im Glauben gestärkt haben. Da spielte die Kirche, wo wir Herr waren, keine Rolle. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr neue Hoffnung bekommt für die Gemeinde Jesu, euren Platz darinnen findet und in Freude in dieser Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde lebt und sagt, Kirche Jesu hat Zukunft und wir dürfen darin leben. Amen.